Große Spulen drehen sich hypnotisch, Röhren glimmen auf zum Takt der Musik. Kleine Zeiger touchieren sanft den roten Bereich auf Mischpulten groß wie Raketenterminals. Seit dem Online-Erfolg des Berliner Filmmusikproduzenten und Experimentalperformers Heinbach mit Millionen von Aufrufen sind Tonbandgeräte oder Reel-to-Reels sowie altes Studio-Equipment wieder in aller Munde. Sie sind begehrte Sammlerstücke, Dekoartikel und Werkzeuge zur Musikproduktion. Warum das Knacken und Rauschen heute noch begehrt ist, was es braucht, um die Geräte zu erhalten, was alten Sound so ausmacht und viele weitere Fragen, richte ich an Rainer Hase vom Norddeutschen Museum für Hi-Fi und Studiotechnik.
Mein Name ist Rainer Hase, ich bin Schriftführer im Norddeutschen Museum für Hi-Fi und Studiotechnik. Wir sind also auch ein gemeinnütziger Verein für Kultur- und Erwachsenenbildung.
Regale um Regale voll mit Lautsprechern, Verstärkern und Tonbandgeräten, Schnittkonsolen, groß wie Waschmaschinen und faustdicke Kabel. Eine stolze Sammlung.
Die meisten Geräte sind Geräte unserer Mitglieder, die gesammelt haben und uns kostenlos für die Ausstellung zur Verfügung stellen. Oder es sind gespendete Geräte. Entweder lasse ich das Haus entrümpeln und das Ganze landet im Schrott. Oder ich verkaufe jedes Gerät einzeln mühsam bei eBay und hat einen riesen Aufwand davon. Oder man spendet es uns. Das Museum ist so entstanden, dass der Museumsgründer, der Andreas Seeband, selber angefangen hat, Geräte zu sammeln. So ist er dann dazu gekommen, sich ein Tonband zu besorgen. Und irgendwie ist das dann ausgeufert. Dann hat er insgesamt über 1000 Geräte bei sich im Wohnhaus gehabt, in 2 Kellerräumen. Was macht man? Man gründet ein Museum. 2015, dass wir den Verein gegründet haben. 2017, dass wir die Baugenehmigung hatten. Und 2022 dann den ersten Öffnungstag.
Wir stehen vor einem Holzkasten mit Kurbel, ein Teil der historischen Aufgabe des Museums.
Los geht's im Prinzip bei uns damit, dass wir vom Grammophon was vorspielen, damit man mal eine Idee kriegt, wie hat sich früher Musik angehört, wenn man das Mono von einer Schellackplatte gehört hat. Das funktioniert komplett stromlos, man muss also erstmal kurbeln. Dann löst man die Bremse. Muss ein bisschen warten, bis die Platte auf Geschwindigkeit kommt. Dann bewegt man die Nadel hier über die Platte, setzt sie vorsichtig auf. Dann schlagen wir den Bogen über Plattenspieler, auch über portable Geräte. Beim Radio haben wir den Volksempfänger aus dem Dritten Reich, damit man mal eine Idee kriegt, wie hat sich damals Radioempfang angehört. Da hat man dieses klassische, dumpfe, verrauschte, knistrige, wo man sich wirklich konzentrieren muss, dass man was versteht. Und dann schlagen wir also die Kette über verschiedene Epochen und verschiedene Geräte, Tonband, Schallplatte, Kassette, CD bis, naja, ich sag mal Anfang der 2000er ungefähr.
Aber das ist nicht der einzige Zweck des Museums.
Es geht darum, Hi-Fi als Konzept näher zu bringen und das Kulturgut Hi-Fi zu bewahren und zu erklären. Bildungsauftrag oder den kulturellen Aspekt, dass man sagt, okay, so sah früher Hi-Fi aus, so sahen Wohnzimmer aus, so haben die Geräte zusammengepasst. Das ist ja dann auch früher immer ein Thema gewesen, wie fügt sich das Hi-Fi-Equipment in den Wohnbereich ein? Ist ja ein raumgreifendes Hobby. Und dann ist man ruckzuck bei ein paar Quadratmeter, die mal eben so ein bisschen Musik hören in Anspruch nimmt.
Nicht nur auf die Quadratmeterzahl der Systeme kommt es an. Raum hat hier verschiedene Bedeutungen.
Also das ist ja das Interessante beim Hi-Fi. Das ist eine Möglichkeit, Musik wirklich bewusst zu genießen und ein Klangerlebnis zu haben, als wenn man dabei wäre. Als wenn man im Orchester sitzt, dass sich der Künstler durch den Raum bewegt und man hört, wie er von rechts nach links geht.
Aber warum alte Hi-Fi-Systeme im Zeitalter der Kompaktlautsprecher nutzen?
Das Faszinierende bei der Wiedergabe von den Originalmedien, also von Schallplatte oder von Tonband, ist, dass das mit einer gewissen Wärme verbunden ist, mit einer Nostalgie. Und das ist das, was Hi-Fi so faszinierend macht. Das hat man bei digitalen Medien nicht. Das funktioniert über CD nicht, das funktioniert über MP3 schon mal gar nicht. Und wenn man es über die Earpods hört, noch am wenigsten, weil die natürlich auch das Klangspektrum gar nicht abbilden. Der Frequenzbereich der Earpods reicht, um sich bedudeln zu lassen, aber nicht, um Musik zu genießen. Und da hat man sich früher bewusst die Zeit genommen und hat nur Musik gehört. Nicht als Ablenkung, nicht als Hintergrundbemalung, weil man nebenbei Ablage gemacht hat oder Haushalt, Geschirrspüler eingeräumt hat, sondern um wirklich bewusst Musik zu hören. Das ist eine Möglichkeit, die Musik wirklich zu besitzen. Es ist eine andere Emotion dahinter. Es gibt Leute, die streamen Videos oder Musik, die leihen sich die, die ist irgendwo im Netz abrufbar und das reicht denen. Und die Alternative ist, eigene Musik in der Hand haben. Und das ist was anderes, wenn man ein MP3 auf dem Handy startet oder einen Stream, als wenn man die Schallplatte aus der Hülle nimmt und auf den Schallplattenspieler auflegt. Dann drückt man eine Taste, es klackt, man merkt, es passiert was. Und dann weiß man, okay, jetzt geht's los. Das ist halt was ganz anderes, als wenn man auf den Computer klickt und man sieht, wie sich so ein Rädchen dreht und merkt, okay, der Computer macht irgendwas, er lädt, aber jeder kann zu Hause Musik vom Handy hören. Warum sollte ich mir dann ein riesenklobiges Gerät in die Küche, ins Wohnzimmer stellen, was auch noch Platz frisst? Ja, weil es geil aussieht, weil das einen Charme hat. Vielleicht auch einen Kontrastpunkt setzt zu einer ansonsten eher nüchtern eingerichteten Wohnung, die funktional ist, wo alles weiße Lackoberflächen sind. Und dann stelle ich mir da ein so ein Röhrenradio-Imitat hin. Das ist ein Digitalradio, okay, aber es sieht aus wie ein Röhrenradio aus den 50er Jahren. Einfach nur als Kontrastpunkt. Wie so der Farbklecks in irgendeiner tristen Welt. Wir haben so 1000 bis 1200 Besucher pro Jahr für einen schmalen Eintritt von 2 Euro, 1 Euro ermäßigt, plus den Eintritt ins Straßenbahnmuseum. Öffnungszeiten sind April bis Oktober, jeden Sonntag 11 bis 17 Uhr.
So wird am alten Munitionslager weiter geschraubt, gesammelt und gelötet. Zwischen den Knistern der Röhren, klackenden Schaltern und schrankwandgroßen Boxen.